Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefanie Rohde einen schönen guten Abend. In der SPD treten Neue an ein neues Spitzenduo und bald könnte Schluss sein mit der Großen Koalition, nämlich zumindest wenn die Union sich nicht bewegt. Die designierten SPD-Vorsitzenden wollen den Koalitionsvertrag nachverhandeln. Und wie das beim Regierungspartner ankommt, das ist ein Thema hier. Bei der AfD gibt es teilweise eine neue Spitze. Tino Chrupalla wird die Partei gemeinsam führen mit Jörg Meuthen. Und auf welchen Kurs sie ihre Anhänger eingeschworen haben und welche Rolle der völkisch-nationale Flügel spielen wird, darum geht es dann gleich. Neues Personal tritt auch in Brüssel an. Ursula von der Leyen ist ab heute Kommissionspräsidentin und sie hat klare Forderungen: mehr Geld. Erstmal muss sie liefern und morgen auf dem Weltklimagipfel in Madrid erklären, wie Europa eigentlich zum ersten klimaneutralen Kontinent werden soll. Und einer tritt ab, nämlich Maltas Regierungschef, der will im Januar sein Amt niederlegen. Er steht massiv unter Druck im Skandal um die Ermordung der regierungskritischen Journalistin Galizia. Auch das ist ein Thema hier. Und wie die Zeitungen von morgen einige dieser Themen kommentieren, das gibt's dann in der Presseschau um kurz vor 11:30. Die SPD hat eine klare Ansage gemacht, wer die Partei führen soll. Saskia Esken und Norbert Walter Borjans. Aber wohin sie die Partei führen, das ist noch nicht ganz klar. Ob die SPD weiter mit der Union regieren wird, das macht das designierte Führungsduo abhängig davon, ob die Union sich bewegt. Sie wollen den Koalitionsvertrag nachverhandeln und der Bundesparteitag nächste Woche soll darüber abstimmen. Gibt es dann Klarheit? Christiane Habermals.
Arbeitsminister Hubertus Heil war einer der ersten, der sich zum Votum der Parteibasis äußerte, aus dem fernen Äthiopien, wo er gerade Gespräche über Fairtrade-Kaffee führte. Er gratulierte den Siegern und kündigte gleichzeitig an, für den stellvertretenden Parteivorsitz zu kandidieren. Sicher auch, um Schlimmeres für das Regierungsbündnis zu verhindern.
Es war eine intensive Diskussion der Partei. Es ist kein Geheimnis, dass ich andere Favoriten hatte. Aber die SPD hat entschieden, und zwar auch deutlich. Jetzt gilt es, die Partei zusammenzuhalten. Die SPD hat eine Verantwortung für unser Land und ich will meinen Beitrag dazu leisten.
53,6% der SPD-Mitglieder hatten für die bis dahin der Öffentlichkeit nahezu unbekannten Norbert Walter Borjans und Saskia Esken gestimmt. Und damit gegen ein Weiter-so in der SPD und in der Regierung, gegen Clara Geiwitz und Olaf Scholz, den Vizekanzler und Bundesfinanzminister, Architekten der Großen Koalition, der auch gerne der nächste SPD-Kanzlerkandidat geworden wäre. Ein herber Schlag. Nach dem ersten Schockmoment gab er sich dennoch als guter Verlierer.
Die Entscheidung bedeutet eine neue Parteiführung und hinter der müssen sich jetzt alle versammeln. Und zwar werden wir die neuen Vorsitzenden unterstützen und wünschen ihnen alles Gute bei der Arbeit für die SPD, die unsere gemeinsame Sache ist.
Die Aufgabe der SPD ist eine historische, twitterte dagegen Juso-Vorsitzender Kevin Kühnert. Auch er will für einen Vizeposten in der Partei kandidieren. Er hatte das Siegerduo unterstützt. Für ihn und viele andere Genossen ist die Wahl ein Erfolg und er hofft einen Neustart. Was aber bedeutet sie für die Große Koalition? Die, so hat das Duo Esken-Borjans angekündigt, will die neue Parteispitze nur fortführen, wenn die Union zu Nachverhandlungen bereit ist, vor allem bei den Themen Klimaschutz und Mindestlohn. Und man will mehr öffentliche Investitionen. Nicht mit uns, konterte der Koalitionspartner umgehend. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, gerade als Verteidigungsministerin unterwegs in Kroatien, stellte klar:
Für die CDU ist ganz klar, wir stehen zu dieser Koalition. Wir stehen zu dieser Koalition auf der Grundlage, die verhandelt ist. Auf dieser Geschäftsgrundlage sind wir bereit, Politik für Deutschland zu machen.
Auch die CSU sieht keinen Grund, das Paket noch einmal aufzuschnüren. Der Koalitionsvertrag gilt, mahnte CSU-Generalsekretär Markus Blume in Richtung SPD. Das gemeinsame Bekenntnis zur schwarzen Null sei nicht verhandelbar, erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Und Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, warnte im Deutschlandfunk vor einem Bruch der Koalition.
Man kann jetzt nicht nur, weil Parteivorsitzende wechseln, den Koalitionsvertrag neu machen. Und ich finde, wenn man ständig regiert und ausstrahlt, eigentlich habe ich keine Lust dazu und eigentlich will ich raus, dann steigt das Vertrauen der Bürger nicht.
Man wolle die Koalition nicht fluchtartig verlassen, hatten Borjans und Esken nach ihrer Wahl gesagt. Doch wie hoch die Messlatte gehängt wird für ein Weiterregieren mit der Union, darüber wird der Parteitag Ende der Woche entscheiden. Am Donnerstag will sich die Parteiführung auf eine Beschlussempfehlung verständigen. Vorher, am Dienstag, wird sich das Präsidium mit den designierten Vorsitzenden Esken und Borjans treffen. Die neue Doppelspitze hat bei den GroKo-Gegnern in der SPD hohe Erwartungen geweckt. Nur so viel scheint derzeit klar. Die SPD und auch die Regierung stehen vor einer Zerreißprobe.
Christiane Habermals berichtete. Die AfD sitzt im Bundestag und in allen Landtagen, überall auf der Oppositionsbank. Das soll sich aber ändern. Auf dem Parteitag in Braunschweig an diesem Wochenende hat die Führung die Partei nämlich darauf eingestimmt, dass man bald auch mitregieren will. Gleichzeitig hat der nationalvölkische Flügel von Björn Höcke deutlich an Einfluss gewonnen. Volker Findhammer hat den Parteitag für uns beobachtet.
Gestern noch schien es eine parteiinterne Dynamik zu geben, die man bislang von AfD-Parteitagen nicht kannte. Grundsatzdebatten blieben weitgehend aus. Die Wahlen der neuen Bundessprecher verliefen so, wie sich das der alte Bundesvorstand im Vorfeld gewünscht hatte. Jörg Meuthen wurde als Bundessprecher mit einem guten Ergebnis bestätigt. Und für Alexander Gauland rückte der Wunschkandidat Tino Chrupalla aus dem Sächsischen Landesverband der AfD nach. Daneben gab es ein recht klares Votum gegen Kandidaten aus dem extrem rechten Lager. Und Tagesordnungspunkte, die die identitäre Bewegung von der Unvereinbarkeitsliste nehmen wollten, wurden kurzerhand abgesetzt. Als dann noch die Meldung von dem neuen Team an der Spitze der SPD den Parteitag erreichte, konnten und wollten die führenden Köpfe der AfD nur noch nach vorne schauen.
Wir erleben mit der SPD eine ehemalige Volkspartei im Niedergang. Bei der CDU sieht es auch nicht sehr viel besser aus. Und ich glaube, man muss kein großer Prophet sein, um vorauszusagen, das wird zerbrechen. Und gerade deswegen ist es wichtig, dass wir uns auf Regierungsfähigkeit vorbereiten.
Das setzte der wiedergewählte Bundessprecher Jörg Meuthen auch in seiner heutigen Rede fort. Und natürlich durfte da auch der Hinweis nicht fehlen, dass die Grünen in allem das exakte Gegenteil der AfD verkörpern und deshalb der eigentliche politische Gegner sind.
Wir sind Patrioten, wir lieben unser Vaterland. Die Grünen sind Deutschlandhasser und wollen es abschaffen. Und wenn die GroKo ablösen sollten, du liebe Güte.
Der neu gewählte zweite Sprecher Tino Chrupalla ergänzte dann nur noch:
Wir haben die Probleme erkannt, wir benennen sie Tag für Tag. Und wir haben jetzt die Aufgabe, unser Land wieder auf einen besseren Weg zu bringen. Unser schönes Deutschland hat eine andere Politik verdient.
Das also war die eine Ebene der Partei, die auf diesem Parteitag ganz stark darum bemüht war, sich als regierungsfähige, konservative Partei zu präsentieren. Die andere konnte man dagegen heute wieder erleben, als es um die Wahl der Beisitzer im erweiterten Vorstand ging. Und da stand die andauernde parteiinterne Auseinandersetzung zwischen den Konservativen und dem völkischen Flügel der AfD wieder auf der Tagesordnung, bei dem Versuch, die eigenen Leute durchzusetzen.
Polarisierer, vor allen Dingen das, was wir Feindzeugen nennen, also die, die auch über die Medien dann Angriffe und Attacken gegen Parteifreunde reiten, die werden wir natürlich nicht unterstützen können.
Hatte der thüringische Landeschef Björn Höcke als Kopf des völkischen Flügels in der AfD auf Facebook und dann auch wörtlich hinter der Tribüne des Parteitags angekündigt. Und umgesetzt wurde dieser Plan dann bei der Wahl der Beisitzer im Bundesvorstand. Da trat etwa in einem Wahlgang Andreas Kalbitz, Flügelmann und AfD-Chef in Brandenburg, gegen den bisherigen Bundesvizesprecher Kai Gottschalk aus Nordrhein-Westfalen an. Gottschalk hatte sich im Sommer aktiv an einem parteiinternen Appell gegen den Personenkult um Höcke im Vorfeld der Thüringer Landtagswahl beteiligt. Heute verlor er die Wahl gegen Andreas Kalbitz, was deutliche Hinweise auf die Mobilisierungsfähigkeit des völkischen Flügels in der Partei gibt. Und das gilt nicht nur in diesem Fall. Denn von den Unterstützern des Appells aus dem Bundesvorstand wurde nur einer wieder in das Gremium gewählt. Klaus Fuhrmann als Bundesschatzmeister, der als unersetzlich gilt. Alle anderen wurden abgestraft und nicht wiedergewählt. Der Berliner Landesvorsitzende Georg Pasterski genauso wie Albrecht Glaser. Und auch der ehemalige Landeschef von Rheinland-Pfalz, Uwe Junge, hatte erst gar keine Chance, in das Gremium einzuziehen. Insofern ist die Ankündigung von Björn Höcke aufgegangen und im neu gewählten Bundesvorstand sitzen mehr Vertreter des völkischen Flügels als je zuvor. Dass danach noch Alexander Gauland, der den Flügel und seine Vertreter immer wieder öffentlich in Schutz genommen hatte, auf Lebenszeit zum Ehrenvorsitzenden der Partei gewählt wurde und mit 91% das beste Wahlergebnis auf diesem Parteitag erhielt, war dann nur noch reine Formsache.
Vom AfD-Parteitag berichtete Volker Findhammer. Kenia ist kein Alleinstellungsmerkmal mehr. CDU, Grüne und SPD regieren schon in Brandenburg zusammen und auch in Sachsen-Anhalt. Nun auch in Sachsen. Heute haben die drei in Dresden ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Grüne und SPD wollen die Mitglieder noch darüber abstimmen lassen. Die CDU will auf einem Parteitag darüber abstimmen lassen. Bastian Brandau.
Mit dem heute vorgestellten Koalitionsvertrag könne in Sachsen etwas Neues beginnen, so Ministerpräsident Michael Kretschmer, CDU. Rund 11 Wochen hatte seine Partei mit Grünen und SPD verhandelt.
Eine Koalition, die stabil, mit gegenseitigem Vertrauen, 5 Jahre für dieses Land arbeiten will, eine Sachsen-Koalition. Ich bin dankbar für das gewachsene Vertrauen, was in dieser Zeit entstanden ist. Es hat 3 Monate gedauert, aber es sind eben sehr unterschiedliche Partner, die hier zusammen versucht haben, einen Weg zu finden.
Bei den Wahlen am 1. September war Schwarz-Grün-Rot angesichts der Zugewinne der AfD die einzige realistische Option geblieben. Man wolle ein weltoffenes, innovatives Sachsen, so Kretschmer. Der Vertrag sieht unter anderem niedrigere Hürden bei der Bürgerbeteiligung vor, die Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und ein Sofortprogramm über 1,1 Milliarden Euro. 7 Ministerien für die CDU, die unter anderem das Finanz-, Innen- und Kultusministerium behält. Dazu ein neues Ministerium für Strukturentwicklung und den ländlichen Raum bekommt. Neben einem erweiterten Justizministerium müsste die Sächsische Union laut Vertrag erstmals nach 30 Jahren die Zuständigkeit für Landwirtschaft und Umwelt abgeben. Jeweils an die Grünen von Spitzenkandidat Wolfram Günther.
Uns ist es gelungen, in diesem Koalitionsvertrag tatsächlich den Klimaschutz als wichtiges Ziel ins Zentrum zu rücken. Wir werden auch im Rahmen des Klimaschutzes jetzt kraftvoll konkrete Maßnahmen ergreifen. Wir werden die Gestaltung des Ganzen mit einem Klimaschutzgesetz begleiten.
Die SPD von Martin Dulich behält 2 Ministerien, Wirtschaft und Soziales.
Diese Koalition kann Sachsen wirklich gerechter machen.
Auch die Sozialdemokraten können im Koalitionsvertrag einige Erfolge verbuchen, unter anderem, dass öffentliche Aufträge des Landes nicht mehr an Firmen vergeben werden, die Billiglöhne zahlen. Und
die Gemeinschaftsschule kann kommen. Endlich längeres gemeinsames Lernen. Das fordern wir seit 2004 und jetzt haben wir die Chance, dass es im Schulgesetz verankert wird.
Die neue Regierung würde dazu in abgeschwächter Form einen im Landtag eingereichten Volksantrag zum längeren gemeinsamen Lernen unterstützen. Das ebenfalls strittige Polizeigesetz bliebe bis zu einer verfassungsgerichtlichen Entscheidung unangetastet. Allerdings würden, auch das ein Erfolg von Grünen und SPD, Polizisten im Dienst unter bestimmten Voraussetzungen einer Kennzeichnungspflicht unterliegen. Auch dagegen hatte sich die CDU gewehrt, bei der nun ein kleiner Parteitag über die Annahme des Vertrags entscheiden soll. SPD und Grüne beginnen in den kommenden Tagen ihre Mitgliederbefragungen. Sollten alle Parteien zustimmen, will sich Michael Kretschmer noch vor Weihnachten wieder zum Ministerpräsidenten wählen lassen.
CDU, Grüne und SPD in Sachsen haben ihren Koalitionsvertrag vorgestellt, Bastian Brandau berichtete. Wir gehen nach Malta. 2 Jahre ist der Mord an der Journalistin Galizia nun her und noch immer ist er nicht vollständig aufgeklärt. Deshalb sind an diesem Wochenende Zehntausende auf die Straßen gegangen, haben Druck gemacht, denn hochrangige Politiker sollen in den Mord verwickelt sein. Nach mehreren Ministern will auch der Regierungschef Joseph Muscat zurücktreten. Lisa Weiß.
Er werde am 12. Januar als Parteichef zurücktreten und wenig später als Premierminister. Das hat Maltas Regierungschef Joseph Muscat in einer Fernsehansprache angekündigt und hinzugefügt, er werde geschäftsführend weiter im Amt bleiben, bis ein neuer Parteichef und ein neuer Ministerpräsident gefunden seien. Muscat und seine Regierung waren in den vergangenen Wochen nach neuen Ermittlungsergebnissen zum Mord an der investigativen Journalistin Daphne Caruana Galizia stark unter Druck geraten. Ein Gericht in Malta hat Anklage gegen den bekannten maltesischen Geschäftsmann Jorgen Fennec erhoben, unter anderem wegen Mittäterschaft beim Mord an Caruana Galizia. Muscats langjähriger Stabschef und der bisherige Tourismusminister des Landes sollen Verbindungen zu Fennec gehabt haben. Beide sind schon vor einigen Tagen zurückgetreten. Muscat wird nun unter anderem vorgeworfen, seinen Stabschef jahrelang gedeckt zu haben. Zuvor hatten Tausende auf den Straßen Vallettas demonstriert und Muscats Rücktritt gefordert. Die Anführer des Protests, wie der regierungskritische Blogger und Journalist Manuel de Lía, wollen sich mit der Ankündigung des Premiers nicht zufrieden geben. Muscat müsse sofort zurücktreten, damit die Aufarbeitung beginnen könne, so de Lía. Er sagte, die Massenproteste würden weitergehen.
Das waren Informationen von Lisa Weiß. Ursula von der Leyen ist in Brüssel eingezogen, und zwar voll und ganz. Ab heute wohnt die neue Kommissionspräsidentin nämlich im 13. Stock des Kommissionsgebäudes auf 25 Quadratmetern. Nicht nur von dort aus wird sie versuchen, die Mitgliedstaaten zu überzeugen von ihren Plänen, zum Beispiel von dem, Europa zum klimaneutralen Kontinent zu machen. Und dabei helfen will ihr der neue Ratspräsident, der auch heute sein Amt angetreten hat. Samuel Jakisch berichtet.
Sonntagsarbeit gehört dazu auf den Spitzenposten der europäischen Institutionen. Erst recht, wenn der allererste Arbeitstag auf einen solchen fällt oder protokollarische Pflichttermine, wie das 10-jährige Bestehen der EU-Reformverträge von Lissabon. Im Haus der europäischen Geschichte in Brüssel tritt Ursula von der Leyen an die Mikrofone zum ersten Mal als amtierende Kommissionspräsidentin. Sie erinnert daran, dass vor 10 Jahren ihre Vorgänger noch diskutierten, ob die EU überhaupt eine gemeinsame Flagge und Hymne bekommen sollte.
But in these 10 years, millions of people have taken to the streets.
Seitdem, so von der Leyen, hätten gelbe Sterne auf blauem Grund und Ode an die Freude Millionen inspiriert. Ihre Verantwortung heute sei es, Verfechterin aller Europäer, ihrer Träume und Sehnsüchte zu sein.
With their dreams and their aspirations. Thank you so much.
Mehr als blumige Phrasen wird von der Leyen bereits zu Wochenbeginn benötigen. Die 25. Weltklimakonferenz in Madrid ist von der Leyens erster wirklich relevanter Termin im Kalender. Den Klimaschutz hat von der Leyen ins Zentrum ihrer politischen Agenda gestellt. Ein umfassendes Investitionsprogramm soll helfen, die EU-Wirtschaft bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu machen. Bereits in 10 Jahren sollen dafür die Emissionen von Treibhausgasen in der EU im Vergleich zu 1990 um 55% sinken. Gegen die dafür nötigen Maßnahmen stemmen sich bisher die Regierungen mehrerer Mitgliedstaaten, vor allem aus Mittel- und Osteuropa. Diesen Widerstand zu brechen und die Regierungen aller EU-Länder hinter denselben Zielen zu vereinen, das ist die Aufgabe des europäischen Ratspräsidenten. Der heißt seit heute Charles Michel und kennt sich als ehemaliger Premierminister Belgiens hervorragend aus mit dem diplomatischen Ausgleich scheinbar unvereinbarer Positionen.
We celebrate a new beginning. With great enthusiasm.
Wir feiern diesen Neubeginn mit großem Enthusiasmus und guter Hoffnung, denn wir starten die nächsten 5 Jahre auf einer soliden Grundlage und bringen unsere europäische Agenda voran. Diese Agenda umfasst neben dem Klimaschutz auch die Förderung und soziale Absicherung von Zukunftstechnologien und Digitalisierung in der Industrie. Auch bei der Asyl- und Einwanderungspolitik tritt die EU seit Jahren auf der Stelle. Über allem schweben zudem die Verhandlungen zum nächsten mehrjährigen EU-Finanzhaushalt ab 2021. Genug Arbeit also für die nächsten Wochenendschichten für Ursula von der Leyen in Brüssel.
Das waren Informationen von Samuel Jakisch. Ursula von der Leyen und Charles Michel haben also ihre Ämter angetreten und von der Leyen muss jetzt wirklich loslegen. Sie muss nämlich bei der Weltklimakonferenz in Madrid morgen klar machen, wie Europa den Green Deal umsetzen soll. Worüber man noch diskutieren wird, das sagt Georg Ehring.
In den Hallen wird noch gefeilt und gehämmert, Regale und Zimmerpflanzen werden an ihren Platz gestellt und an vielen Stellen sieht es noch ziemlich provisorisch aus. Innerhalb von nur 4 Wochen hat Spanien auf dem Madrider Messegelände einen neuen Austragungsort für die 25. Weltklimakonferenz geschaffen, die eigentlich in Chile stattfinden sollte. Schon am Tag vor der Eröffnung macht UN-Generalsekretär Antonio Guterres die Dringlichkeit deutlich.
For many decades.
Viele Jahrzehnte lang hat der Mensch Krieg gegen den Planeten geführt, doch der Planet schlägt zurück. Gemeint sind Hitzewellen und Dürren, extreme Stürme und Regenfälle sowie der Anstieg des Meeresspiegels. Sie zeigen nach Ansicht von Guterres, dass der Punkt, an dem keine Umkehr mehr möglich ist, sich bedrohlich nähert. Unser Krieg gegen die Natur muss gestoppt werden. Und wir wissen, dass das möglich ist. Die Wissenschaft hat uns einen Fahrplan gegeben, wie wir dies erreichen können. Die technischen Möglichkeiten seien vorhanden, sagte Guterres jedoch. Was noch immer fehlt, ist der politische Wille. Der politische Wille, um einen Preis auf die Emission von Kohlenstoff festzulegen. Politischer Wille, um Subventionen für fossile Brennstoffe zu streichen. Und politischer Wille, ab 2020 keine Kohlekraftwerke mehr zu bauen. Gerade von den großen Emittenten müsse mehr Engagement kommen. Gemeint sind unter anderem China und die USA. Letztere haben das Pariser Klimaabkommen kürzlich aufgekündigt. Beschlüsse über höhere Ziele beim Klimaschutz sollen im nächsten Jahr bei einer weiteren Konferenz im schottischen Glasgow fallen. In Madrid soll der Boden dafür bereitet werden, vor allem mit einer eindeutigen Schlusserklärung, die die Beteiligten zu mehr Engagement verpflichtet. Und es geht in Madrid um ein letztes Detail in der rechtlichen Architektur des Pariser Abkommens. Internationaler Handel mit CO2-Verschmutzungsrechten soll möglich sein, erläutert Martin Frick, Exekutivdirektor beim UN-Klimasekretariat.
Da geht es vor allem darum, dass eben nichts doppelt verrechnet wird, dass das ganze System integer ist und das muss hier verhandelt werden und das soll hier auch zum Durchbruch kommen.
Dieses Thema war bei der letzten UN-Klimakonferenz im polnischen Katowice wegen Uneinigkeit vertagt worden. Dieses Mal seien die Aussichten für eine Lösung besser, meint Martin Frick. Bis zu 30.000 Menschen werden in den nächsten 2 Wochen in Madrid erwartet, Vertreter von fast 200 Staaten, rund 2.000 Journalisten sowie Vertreter von Wirtschaft, Wissenschaft und Umweltverbänden. Die politische Leitung der Konferenz liegt trotz der Absage in Bezug auf den Konferenzort bei Chiles Umweltministerin Carolina Schmidt. Sie übernimmt morgen die Präsidentschaft von Michał Kurtyka, dem Klimaminister Polens.
Georg Ehring war das mit einem Ausblick auf die Klimakonferenz morgen. Nach den wochenlangen Protesten im Irak bröckelt die Regierung weiter. Der Ministerpräsident Abdel Mahdi hat sein Amt geräumt und das Parlament hat den Rücktritt angenommen. Nun müssen die Abgeordneten mit dem Präsidenten eine Lösung finden, um ein politisches Vakuum zu verhindern, denn die Menschen gehen weiter auf die Straßen. Heute wurde das Konsulat des Iran in Najaf wieder in Brand gesetzt. Björn Blaschke.
Diebe, alles Diebe, so skandieren Demonstranten im Irak. Eine erste Reaktion darauf, dass das Parlament in Bagdad den Rücktritt des irakischen Regierungschefs und seines Kabinetts angenommen hat. Bereits Freitag hatte Adel Abdel Mahdi seinen Rücktritt als Regierungschef erklärt. Mit diesem Schritt wolle er verhindern, dass das Land in Gewalt und Chaos abgleite. Seit Anfang Oktober protestieren Iraker vor allem in Bagdad und in den mehrheitlich von Schiiten bewohnten Städten im Süden des Landes. Die Wut der Demonstranten richtet sich gegen Politiker, die als korrupt und unfähig gelten. Laut irakischer Verfassung ist nun, nach dem Rücktritt des Regierungschefs und seines Kabinetts, der Staatspräsident für 15 Tage verantwortlich für die Regierungsgeschäfte. In dieser Zeit muss der Präsident einen neuen Kabinettschef finden, der eine Regierung zusammenstellt. Aus Sicht der Demonstranten sollte idealerweise eine Technokratenregierung das Ruder im Irak übernehmen und unter anderem gegen die Korruption vorgehen.
Björn Blaschke berichtete und jetzt kommen wir zur Presseschau mit Dietmar Reiche.
Ein Thema in den Kommentaren ist der Mitgliederentscheid der Sozialdemokraten über das künftige Führungsduo. Darauf geht die Stuttgarter Zeitung ein. Damit die SPD eine relevante Kraft bleibt, ist die größte Aufgabe für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, rasch eine glaubwürdige Vision moderner sozialdemokratischer Politik zu entwickeln. Nach Ansicht der Volksstimme aus Magdeburg steht die SPD vor einer Zeitenwende. Das Ergebnis ist ein Sieg der Partei Linken. Die Große Koalition wackelt gewaltig. Die Stuttgarter Nachrichten sind skeptisch. Noch ist nicht abzusehen, ob die Partei willens unfähig ist, sich hinter einer kaum bekannten Doppelspitze neu aufzustellen, deren Hausmacht begrenzt ist. Die Pforzheimer Zeitung kritisiert, das Wahlprozedere war eine Schnapsidee. Die Sozialdemokratie konnte angesichts der Kandidatenschar nur verlieren. Und genau das hat sie eindrucksvoll getan. Die Heilbronner Stimme macht sich Gedanken, ob CDU und CSU den Koalitionsvertrag mit der SPD nachverhandeln. Klar ist, dass die CDU keinen Millimeter mehr an Zugeständnissen machen kann, will sie ihren Zerfall nicht weiter vorantreiben. Die Diskussion um das Fortbestehen der Großen Koalition ist für den neuen Tag aus Weiden nur ein Sturm im Wasserglas. Denn es geht um sehr viel mehr. Die Ausrichtung der Sozialdemokratie für die nächsten Jahre. Wer das nicht sieht, irrt. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung warnt, der SPD könnte im Fall rascher Neuwahlen ein tiefer Sturz drohen. Viele Bürger würden es der SPD übel nehmen, wenn sie die Regierungsverantwortung ohne guten Grund wegwirft. Themenwechsel. Die AfD hat auf ihrem Parteitag in Braunschweig einen neuen Bundesvorstand gewählt. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, mit einem unerwartet guten Ergebnis wurde Jörg Meuthen bestätigt, an seiner Seite der sächsische Malermeister Tino Chrupalla als Nachfolger von Alexander Gauland gewählt. Mit ihrer Wahl zeigte die Partei ein Gespür dafür, wie sie Wähler besser bedienen könnte, die sich eine rechte bürgerliche Partei wünschen. Wähler, die in der AfD eine Projektion für ihre Sehnsucht nach einer Wiederkehr der CDU von einst suchen, wie sie in den 90ern und davor war. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe vermuten eine Strategie. Man stellt zwei vorzeigbare Gesichter an die Spitze, die den Anschein erwecken sollen, die AfD sei eine normale bürgerliche Partei. Dahinter aber ziehen diejenigen die Strippen, die radikal im Denken, radikal im Reden und radikal im Handeln sind, auf strikte Abgrenzung setzen und ihre Rolle als Außenseiter wie Opfer des politischen Systems pflegen. Die Hessisch-Niedersächsische Allgemeine resümiert, was jetzt in Braunschweig zu beobachten war, ist eine Selbstverharmlung mit dem Ziel, konservativen Bürgern im Westen als wählbare Alternative zu erscheinen.
Besten Dank, Dietmar Reiche. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Stefanie Rode. Kommen Sie gut durch die Nacht.